Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe November 2015. Wieder mit Leszek. Hallo Leszek.
Hi.
Und mit meiner Anna, ich bin Ingo. Hallo. Und der Leszek hat sich mal wieder ein Thema ausgesucht. hat gerade schon gesagt, wir müssen mal gucken, dass es nicht zu trocken wird. Aber Professor Leszek hat sich vorgenommen, wir reden diesmal über Linux-Speichermanagement. Zumindest ein spannendes Thema. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so klingt, aber die meisten von euch haben sich vielleicht noch gar nicht so damit beschäftigt und wir wollen halt mal gucken, was ist überhaupt, wie funktioniert das Ganze, wann wird was wohin geschoben und vielleicht auch, wie kann ich die Sachen optimieren am Ende, um mehr freien Speicher zu haben, weil obwohl wir heutzutage irgendwie viele Gigabytes mittlerweile schon haben, gibt es doch halt öfter mal den Fall, dass irgendwas in den Swap landet. Und das ist ja was man eigentlich gar nicht will. Aber Leszek, vielleicht sagst du uns erstmal Speicherverwaltung. Was? Was ist das? Wofür braucht man das dann? Wer macht das dann?
Ja, also das ist, ich finde das Thema eigentlich interessant, weil man liest ja immer mehr über irgendwelche Benchmarks und dann liest man darüber, wie viel so ein Programm an Speicher verwendet. Oder man liest auch manchmal so Berichte über Android, das ja auch einen Linux-Kernel benutzt und dort auch halt eben das Linux-Speichermanagement durchführt, zum Teil zumindest. Und da werden immer von Leuten so manchmal, wenn man sich zumindest ein wenig auskennt, abenteuerliche Vorstellungen dann präsentiert, die allesamt meistens an der Realität vorbeigehen. Deshalb habe ich mir gedacht, wir müssen ein bisschen Aufklärung betreiben und wollen uns ein bisschen was mit dem Linux-Speichermanagement auseinandersetzen.
Genau, also wenn ich so ein Programm starte, wird das erstmal so ein Teil von den Sachen, die es so braucht, irgendwie einen Speicher ablegen, damit es dann halt darauf zugreifen kann.
Okay. Ja, genau, das ist ja nicht nur das, das ist ja, es hängt ja auch damit zusammen, dass natürlich nicht immer alles von der Festplatte geladen wird, sondern dass das und dann in die CPU geschoben wird, sondern dass das meistens so läuft, dass irgendwie was von der Festplatte oder der SSD geladen wird und dann im Speicher, im Arbeitsspeicher landet und dann erst zur CPU wandert. Solche Geschichten halt. Und das spielt dann auch eine große Rolle. Und gerade wenn es um Multitasking geht, wenn es darum geht, viele verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen am Rechner oder dass viele verschiedene Dinge gleichzeitig irgendwie laufen, miteinander kommunizieren müssen, dann macht so ein ordentliches Speichermanagement einfach Sinn. Ich will da nur an das Windows 95-System erinnern, das hatte kein ordentliches Speichersystem. Da konnte es mal passieren, dass wenn ein Programm irgendwie was Obskures in den Speicher geschrieben hat, das ganze Betriebssystem abgestürzt ist. Und das haben wir ja, solche Zeiten haben wir ja zum Glück hinter uns, auch außer vielleicht für die Leute, die immer noch ein Amiga-System oder ein OS2-System benutzen, die werden sicherlich damit noch zu kämpfen haben. Naja, das Linux-Speichermanagement hat also den großen Unterschied, dass es ein sogenanntes virtuelles Speicherverwaltungssystem hat. Und das ist eben das, was es grob unterscheidet zu dem, was eben Windows 95, OS2, Amiga und so weiter.
Genau, aber heutzutage alle moderneren machen eine virtuelle Speicherverwaltung. Ja?
Genau,
das heißt,
alle modernen machen sowas.
Ja, das heißt, sie nehmen nicht einfach den RAM so, wie er ist und packen ihn von vorne bis hinten voll, sondern sie überlegen sich da was anderes.
Genau, jedem Programm, was man ausführt, also ein Programm, was man ausführt, nennt man auch Prozess, das kriegt einen sogenannten virtuellen Speicherraum zugewiesen, wo es halt eben drauf Zugriff hat und es kann quasi nicht aus diesem virtuellen Speicherraum ausbrechen. Und der große Vorteil ist, kein anderes Programm darf in diesen virtuellen Speicherraum rein gucken, außer der Linux-Kernel selber. Und das hat halt den großen Vorteil, dass kein anderes Programm irgendwie, oder ist es zumindest so geplant, es gibt immer Lücken und gibt immer Hacks, die das vielleicht umgehen könnten, aber es ist zumindest so geplant, dass kein anderes Programm dann in den Speicher eines anderen Programmes hineingucken kann und dort Werte manipulieren kann. Und das wird halt so gemacht, dass es wird aus dem Grund auch deshalb so gemacht, dass auch kein Programm die Rechte hat, direkt irgendwie in den RAM irgendwie was reinzuschreiben, also in den physikalischen Arbeitsspeicher reinzupacken, irgendwie was da rumzuschreiben und herumzudoktern, sondern das soll der Linux-Kernel machen, weil der das halt eben am besten kann und nicht jedes Programm irgendwie, weil wenn dann irgendwie, was weiß ich, irgendeiner meint, ein super tolles Programm zu schreiben, dass da irgendwie im RAM was rumfuhrwerkelt, dann ist das, glaube ich, immer schlecht, weil dann kann es durchaus schon mal passieren, dass derjenige, wer sich da nicht so mit auskennt mit Programmieren oder sowas, dann einfach Mumpitz anstellt und dann ist auf einmal der Rechner flöten gegangen oder ein wichtiges Dokument gelöscht oder sowas.
Genau. Also die Speicherverwaltung soll halt das Betriebssystem selber machen und nicht so richtig jedes Programm für sich. Also ich meine, früher konntest du ja wahrscheinlich eine super effektive Speicherverwaltung für dein Programm schreiben und deswegen noch irgendwie das letzte Quäntchen da rausholen. Aber heutzutage ist es halt nicht wichtig und auch nicht gewünscht, weil das soll das Betriebssystem halt machen.
Und seien wir mal ehrlich, welcher Programmierer, der jetzt normale Programme schreibt, kennt sich so gut mit der Speicherverwaltung aus, dass er das machen kann? Ich glaube, selbst die Linux-Kernel-Entwickler, da traut sich nicht jeder ran, sondern da gibt es so spezielle Leute, die halt für sowas zuständig sind. Und wenn da mal was geändert werden soll, dann ist man halt immer sehr, sehr vorsichtig, dass man da auch nichts, auch gar nichts kaputt macht, weil halt eben vieles halt eben damals schon so programmiert worden ist, dass das auch Sinn macht für die Rechnerarchitektur, auf der das läuft, oder die Rechnerarchitekturen, auf denen das läuft. Und da muss man wirklich Experte sein und sich auch mit den Rechnerarchitekturen auskennen, um so eine Speicherverwaltung optimal betreiben zu können oder zu optimieren und zu programmieren und so weiter und so fort. Deshalb sollte man nicht meinen, dass man klüger ist als der Rest der Welt.
Okay, also jetzt hat jedes Programm so sein Stückchen Speicher, weiß gar nicht, wie viel es eigentlich insgesamt Speicher gibt und kann halt nicht in anderen Speicher von anderen Programmen reinschreiben. Ja, was machen die Programme jetzt damit?
Ja, das ist halt so damit, weil ja das Ganze erstmal virtueller Speicherraum ist und der muss ja dann irgendwann mal auch im Arbeitsspeicher landen, sorgt halt eben der Kernel dafür. Als einheitliche Instanz im Grunde genommen zusammen natürlich mit dem Prozessor selber und der MMU, also auf jedem modernen Prozessor gibt es so eine extra Memory Management Unit. Ich weiß nicht, ob wir so tief reinsteigen wollen, aber da werden auch ein paar Sachen noch zwischengespeichert, um halt ultraschnell im Arbeitsspeicher herumspringen zu können. Aber damit das Ganze irgendwie, der virtuelle Speicherraum, der muss halt irgendwie umgemappt werden auf den wirklichen Arbeitsspeicher, den physikalischen RAM im Rechner. Und das macht halt eben der Kernel. Der ist maßgeblich dafür verantwortlich. Und das Interessante an dem Ganzen ist, dass der virtuelle Speicherraum meistens größer ist als das, was man als Arbeitsspeicher wirklich tatsächlich im Rechner hat. Zumindest meistens ist das so der Fall. Außer man hat jetzt über, was weiß ich, 16, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher oder noch mehr, dann muss das nicht unbedingt der Fall sein. Das Interessante an diesem virtuellen Speicherraum ist auch, dass er eine Grenze hat. Also viele werden das vielleicht kennen, auch als 32-Bit 4-Gigabyte-Grenze. Die existiert dann nämlich da wirklich bei 32-Bit-Systemen, kann halt eben so ein virtueller Speicherraum nur 4 Gigabyte groß sein. Und bei 64-Bit, das ist ja heutzutage der Standard, glücklicherweise, da haben wir das Problem nicht. Da liegt, glaube ich, der theoretische Speicher, also das Maximum bei irgendwie 16 Hexabyte oder noch mehr, wenn ich das jetzt so richtig umgerichtet habe, also bei sehr, sehr viel. Und wir haben, glaube ich, jetzt maximal 256 Terabyte, die der Kernel, glaube ich, kann, in der Theorie. Mhm. Und das, was ich gesehen habe, war, glaube ich, waren die Red Hat Workstation-Systeme, die aber auch nur mit 2 oder 3 Terabyte umgehen können. Das heißt, wir sind da noch in einem Bereich, wo das Ganze noch nach oben hin sehr ausbaufähig ist, beziehungsweise sehr, sehr viel Luft hat, was das angeht. Also adressieren kann man bei 64-Bit-Systemen eine ganze Menge und der Adressraum wird so schnell uns nicht ausgehen, glaube ich.
Gott sei Dank.
Ja. Ja, das schon. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum braucht man so viel virtuellen Speicher? Und da ist es natürlich meistens bei dem, was wir hier machen, zum Beispiel Podcast, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wenn wir jetzt mit mehreren Leuten, mehreren Spuren und vielleicht auch noch Musik live irgendwie im Hintergrund aufnehmen würden und vielleicht noch einen Videostream machen würden oder mit mehreren Kameras zusammenschneiden wollen, dann kann es durchaus schon sein, dass eben so ein Prozess dann auch selber mal mehr als 4 GB Speicher braucht. Und gerade also in so einem Multimedia-Bereich, wenn man viel damit rumhantiert, macht Sinn, dass man da wirklich dann auch mit mehr als 4 GB rumhantieren kann und sein Video zum Beispiel zusammenschneiden kann.
Genau, und es muss nicht immer dann auf die Festplatte geschrieben werden, gelesen werden, sondern es muss auch nur einmal gelesen werden, kann dann Speicher resetieren, kann da benutzt werden und erst wenn es fertig ist, muss es wieder auf die Festplatte zurück. Weil
genau.
Wir wissen es ja, so Speicher ist wesentlich schneller, also RAM ist wesentlich schneller als eine Festplatte, als eine drehende Festplatte, aber auch als eine SSD. Also ich weiß ja, es gibt ja zum Beispiel dieses Temp Directory, ist ja ganz oft ein RAM-FS, also es ist ja ein Filesystem, was im RAM, also im Speicher liegt und deswegen wesentlich schneller Lese- und Schreibezugriffe hat als die Festplatte. Aber Nachteil ist natürlich, wir wissen es, flüchtiger Speicher, gell? Wenn ich einen Stecker ziehe, ist zumindest nach einer Weile alles, was da drin war, weg.
Außer man schafft es, schnell noch den Rechner in den Gefrierschrank reinzuwerfen. Ja.
Ja. Da musst du aber schon
noch ein bisschen länger.
Ja. Da musst du aber schon die richtige Kühlung machen. Dann sonst würde es auch nichts. Ja. Aber
naja, gut, wir haben jetzt den virtuellen Speicher. Da ist es vielleicht noch interessant zu wissen, wie schaffen wir es, die Daten vom virtuellen Speicher in den physischen Speicher zu schreiben. Das macht ja der Kernel im Grunde genommen. Und um es jetzt nicht vielleicht ganz so theoretisch zu machen, aber mindestens ein bisschen was Theorie, damit das dann später auch verstanden wird, sieht es halt so aus, dass der ganze Speicher erst einmal, der virtuelle Speicher, unterteilt wird in 3 Teile. Bei 64-Bit-Systemen, 32 will ich jetzt gar nicht ansprechen, weil es ist einfach schon zu alt, wir bleiben bei 64, sieht es halt so aus, dass die ersten 12 Bits dann von den 64-Bit zum Speichern des sogenannten Offsets, also der Metadaten, benutzt wird. Metadaten ist ja nichts anderes, was man auf dem Dateisystem auch so kennt, wie Leserechte, Schreibrechte und so weiter und so fort. Und in dem Fall wird bei dem Offset werden dann so Statistikdaten abgespeichert, wie zum Beispiel wo und wie viel echte Daten wo zu finden sind. Und die echten Daten selber sind dann danach in den nächsten 36 Bits zu finden. Das sind also die eigentlichen Daten, die man irgendwie hat, die in seitenweise abgespeichert werden. Man spricht da auch von Pages. Und interessanterweise geht das dann halt bis zum Bit 47, weil man ja von 0 anfängt, also 48 Bit hat man es dann. Und von dem Bit 47 bis zum Bit 63 haben wir im Grunde genommen einfach nur reservierten Speicher, wo nichts drin steht, weil wir im Grunde genommen den gar nicht mehr gebrauchen, beziehungsweise weil wir momentan nicht genügend großen Arbeitsspeicher haben, um den zu benutzen. Das heißt, von unserem 64-Bit-System benutzen wir eigentlich effektiv nur 48-Bit. Und der Rest ist einfach reserviert und für wahrscheinlich die Hexabyte oder was auch immer, wenn wir die irgendwann mal haben an Arbeitsspeicher, dann können wir die benutzen. Ansonsten ist unser Arbeitsspeicher einfach momentan noch zu klein. Deshalb benutzen wir meistens eben nur diese 48-Bit. Das heißt, unsere 64-Bit-Systeme machen eigentlich nur 48-Bit.
Reicht aber auch. Also es ist trotzdem noch genug, was man da hin und her schaufeln könnte.
Ja, ich meine so 3 Terabyte Arbeitsspeicher. Ich glaube, ich weiß nicht, also mehr habe ich noch nicht gebraucht.
Ja, mehr hatte ich auch noch nie in meinem Rechner. Also
eben.
Noch nicht mal in der Nähe davon.
Ja. Es fehlt aber eben auch an Hardware ganz einfach. Wir haben also einfach noch nicht die Hardware, wo man dann den Rest einfach ausnutzen könnte von den Speicherzellen selber. Interessant ist, wer sich das anschauen möchte, der kann das dann auch mal machen. Und zwar ist ja das allseits bekannte Programm TOP unter Linux und Unix-Systemen, listet das dann eben nicht nur den virtuellen Speicher, sondern auch den physikalischen, den echten Speicher, den ein Programm benutzt. Und da wird sicherlich den einen oder anderen auffallen, also der virtuelle Speicher wird virt abgekürzt, großgeschrieben alles, und der echte physikalische Speicher, der dann belegt wird oder der umgemappt wird im richtigen Arbeitsspeicher, wird dann res großgeschrieben, dort aufgelistet im Top-Kommando, und da kann man sich mal anschauen. Und was man dann sehen wird, ist, dass dieser virtuelle Speicher meistens sehr viel größer ist, also bei richtigen Programmen, nicht nur so bei kleinen Diensten oder sowas, meistens sehr viel größer ist als das, was im Arbeitsspeicher tatsächlich abgelegt wird. Und das ist auch schon bemerkenswert, aber auch erklärbar, weil im Grunde genommen ja in dem virtuellen Speicher quasi alles aufgelistet wird, was das Programm benutzt oder benutzen könnte. Das heißt, der virtuelle Speicher ist zum Großteil eigentlich leer. Das heißt, der ist einfach nur reservierter Speicher für das Programm, wo das Programm also dann noch weitere Sachen benutzen könnte. Zum Beispiel habe ich jetzt meinen Plasma Desktop auf dem Rechner hier laufen und das benutzt, glaube ich, 110 Megabyte an realem Speicher im RAM ungefähr oder 120 Megabyte. Und an virtuellen Speicher gibt es hier 4 Gigabyte. Das heißt, das ist schon ein deutliches Anzeichen dafür, dass, also man kann über Plasma sagen, was man möchte über den Plasma-Desktop, aber 4 GB Arbeitsspeicher nutzt es im Normalfall eben nicht. Das ist also, das meiste davon ist reservierter Speicher. Und was einem dann auffallen wird, ist natürlich, dass, wenn man das alles zusammenrechnet, die ganzen virtuellen Speichergedönse, dass das meistens auch so ist, dass das ein Vielfaches von dem RAM ist, den man tatsächlich im Rechner verbaut hat. Bei mir kommen, glaube ich, irgendwie 16 Gigabyte oder 18 Gigabyte raus beim virtuellen Speicher. Und ich habe hier nur, glaube ich, 4 Gigabyte eingebaut an realem Arbeitsspeicher. Und es kommt halt eben dadurch zustande, dass halt eben sehr viel einfach nur im virtuellen Speicher quasi reserviert wird und in Wirklichkeit da nichts dahinter steht. Also leer ist das Ganze. Und zum anderen wird in diesem virtuellen Speicher auch noch abgespeichert für jedes Programm die Bibliotheken, die sie benutzen. Zum Beispiel bei Firefox oder Thunderbird würde das libxul sein, also für die grafische Oberfläche, oder bei KDE-Programmen Qt 4 oder Qt 5. Und weil die ja dann einfach nur nicht jedes Mal in den Arbeitsspeicher doppelt oder dreifach geschrieben werden sollen, verwendet man sogenanntes Shared Memory, also geteilter Speicher, sodass halt eben man das beide virtuelle Speicherzellen dann auf die gleiche Speicherzelle im echten Arbeitsspeicher dann verlinken oder darauf zeigen. Und das sorgt halt eben dafür, dass dann die libqt, was weiß ich, GUI-SO-Datei dann nur einmal wirklich im Arbeitsspeicher landen muss und beide Programme dann, die darauf zugreifen, das dann auch benutzen können und dann in ihrem virtuellen Speicher zwei unterschiedliche Versionen quasi oder in Anführungszeichen unterschiedliche Versionen abgespeichert haben, die aber im Arbeitsspeicher an derselben Stelle zu finden sind.
Genau, also das Programm denkt, es hat quasi die Library jetzt geladen und hat sie in den Speicher getan, dass irgendein anderes Programm dieselbe Library benutzt, die es auch bei sich im virtuellen Speicher hat, aber die beide im RAM das gleiche sind. Das merkt das Programm nicht und es kann dem ja auch egal sein, also ficht dem ja auch nicht. Weil du jetzt gesagt hast, der virtuelle Speicher ist größer, da können wir ja auch gleich mal vielleicht noch zum Swap kommen, weil wir haben ja nicht nur den RAM, wir haben ja auch noch Auslagerungsspeicher, ja, also den gibt es sowohl unter Linux, da ist es halt meist dieser Swap, der extra konfiguriert ist. Windows schreibt, glaube ich, oder Windows und macOS schreiben, glaube ich, irgendwelche großen Dateien dann auf die Festplatte. Das heißt, es könnte auch sein, dass dieser virtuelle Speicher nicht komplett im RAM liegt, sondern es kann auch sein, dass Teile von diesem virtuellen Speicher, den ein Programm hat, woanders sind, nämlich halt auf der Festplatte.
Ja, das können wir, da müssen wir noch ein bisschen was ausholen, was das angeht. Ich wollte vorher noch einen Tipp einwerfen für die Leute, die sich anschauen wollen, wie groß der virtuelle Speicher ist und wie groß das Shared Memory ist, also der geteilte Speicher. Die können sich das KDE-Tool KSysGuard runterladen. Ich weiß, einige LXDE oder XFCE-Benutzer werden sagen, ich will doch nicht halb KDE für ein Programm runterladen, aber es lohnt sich, weil das ist, glaube ich, eines der ausgeklügelsten Programme, was das angeht, wenn es darum geht, auch für den Laien verständlich oder für den, sagen wir mal, ambitionierten Hobbyentwickler da so ein bisschen verständlich darzustellen, wie der Arbeitsspeicherverbrauch ist, detailliert, weil das listet detailliert auch auf den Shared Memory vom System, vom Programm, vom Prozess. Und wie es dazu kommt, wie er also das Ganze ausrechnet und welche Bibliotheken zum Beispiel in diesem Shared Memory liegen. Okay. Und dann sieht man beispielsweise auch, welche Bibliothek, in welcher Bibliothek ein Programm geschrieben ist und solche Geschichten. Also das ist ein sehr, sehr nettes Tool.
Okay.
Und es gibt natürlich für die Leute, die jetzt kein KSysGuard runterladen wollen, sondern vielleicht nur einen Server betreiben oder so, es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, da reinzuschauen ins PROC-Verzeichnis. Da muss man sich einfach die Prozess-ID, die PID raussuchen vom Programm, das man untersuchen möchte. Und dann findet man unter dem /proc/ die PID /smaps eine Datei, die einem ganz ausführlich nochmal auflistet, alle möglichen Bibliotheken, alle möglichen Sachen, die halt eben im Arbeitsspeicher, die im virtuellen Speicher des Programmes drin liegen, die genutzt werden. Und dann wird auch nochmal aufgelistet für jede einzelne Bibliothek, wie viel davon jetzt im physikalischen Speicher zu finden ist, wie viel Shared Memory, wie viel im Shared Memory Bereich ist, wie viel im Swap ausgeswappt worden ist, weil, und da kommen wir dann jetzt gleich dazu, dann nicht ganze Dateien irgendwie rausgeswappt werden oder sowas, sondern nur Teile von Dateien rausgeswappt werden können, zum Beispiel, oder halt eben Teile vom Code einfach nur rausgeswappt werden und nicht irgendwie alles. Aber wir müssen, glaube ich, dann noch mal so ein bisschen besprechen, was der Unterschied ist dann zwischen diesem Shared Memory und dann dem privat genutzten Speicher, dem Private Memory. Das ist im Grunde genommen das, was das Gegenteil von Shared Memory ist, also was nur exklusiv für den Prozess selber zuständig ist und von keinem anderen Programm irgendwie gelesen oder Prozess gelesen werden kann. Das lässt sich auch wunderbar in KSysGuard nochmal anzeigen. Das heißt, er hat da die gleiche Tabelle wie beim Shared Memory, zeigt er auch noch für Private Memory an, wo man dann auch sehen kann, welche Bibliotheken also exklusiv für das Programm zuständig sind. Das lässt sich auch bei S-Maps natürlich anzeigen. Da muss man mal ein bisschen zusammenrechnen, so ein bisschen. Und so muss man selber ausrechnen, wie viel jetzt an Private Memory wirklich tatsächlich genutzt wird, wenn man da einzelne Bibliotheken aufgelistet bekommt. Und dann muss man die alle zusammen addieren. Und die sind dann auch ein bisschen an andere Kategorien noch unterteilt. Also ein bisschen was komplizierter, was das angeht. Also auf jeden Fall, KSysGuard kann man schon mal so als Tooltip reinwerfen, wenn man sich mit dem Speichermanagement unter Linux beschäftigen möchte auf einem Linux-Desktop-System. Jetzt kommen wir ein bisschen was zu Swap oder zur Vorgeschichte von Swap. Da sieht es halt so aus, ich habe ja schon gesagt, dass im Speicher selber die ganzen Sachen, die dort reingeschrieben werden, nicht in große Blöcke reingeschrieben werden, sondern in sogenannte Seiten reingeschrieben werden, also Pages reingeschrieben werden. Und Speicher wird also in den Pages abgespeichert beziehungsweise zwischengespeichert, bevor er wirklich irgendwo hineingeschrieben wird, also zum Beispiel auf Festplatte, auf USB-Stick oder in den Arbeitsspeicher selber. Und in der Regel ist so eine Page dann 4K groß. Also das ist bei der x86-Plattform meistens der Fall. Da hat man eine 4K-Größe. Ich glaube, es gibt noch, was war es, MIPS oder irgendwie so eine obskure Plattform oder Spark, glaube ich. Die haben da einen anderen Wert für ihre Pages. Aber ansonsten ist das über alle Grenzen hinweg, also auch auf den ARM-Geräten, auf den Smartphones, da hat man halt eben diese 4K-Größe für so eine Speicherseite. Und jede Speicherseite selber hat dann auch noch, oder es gibt quasi für die verschiedenen Pages gibt es 4 Kategorien an Status, die so eine Page bekommen kann. Und das ist recht spannend, weil das auch ganz deutlich zeigt, was so der Unterschied ist zwischen Zwischenspeicher, Cache für die Festplatte oder USB-Stick oder SSD oder Cache einfach für ein Programm, das irgendwie Daten im Speicher hält, die nicht auf der Festplatte zu finden sind. Die vier Kategorien sind einmal free, also frei oder leer. Das ist im Grunde genommen das, was jederzeit genutzt werden kann. Also da kann man jederzeit irgendwie dann drauf zugreifen und rumschreiben. Das ist das, was der Großteil von dem ist, was im virtuellen Speicher zu finden ist bei einem Prozess. Das sind also seitenweise free gekennzeichnete Pages. Dann gibt es aber auch eine inactive Page, inactive clean Page. Also die ist erstmal inaktiv. Das heißt, da wird gerade nicht drauf zugegriffen oder sowas. Und clean bedeutet, dass es bei dieser Page, die ist zwar reingeladen im Arbeitsspeicher, aber es gibt keine Veränderung zur Originaldatei, die sich zum Beispiel auf der Festplatte oder SSD oder USB-Stick oder sowas befindet. Sprich, bestes Beispiel ist, um irgendwie was in Active Clean reinzuladen, ist eine einfache Textdatei oder sowas zu öffnen mit VI oder einem anderen Texteditor. Dann wird der Inhalt halt eben angezeigt. Wenn man das beim ersten Mal macht, dann wird halt eben erstmal von der Festplatte das Ganze geladen in den Arbeitsspeicher und dann angezeigt. Wenn man das beim zweiten Mal öffnet, die Datei, also nachdem man sie geschlossen hat, dann wird es halt nicht mehr von der Festplatte geladen, sondern dann ist es halt im Inactive Clean Pages des Arbeitsspeichers drin und dann wird halt eben von da das Ganze geladen, sodass das zweite Mal öffnen viel schneller
erfolgt. Genau, aber das hängt davon ab, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, zwischen deinem ersten Aufruf und dem nächsten. Also ich meine, wenn...
Nicht unbedingt, weil das ja zwangsweise im Arbeitsspeicher landet.
Ja, aber...
Und dann kommt es halt darauf an, ob du dann noch andere Programme geöffnet hast und ob irgendwie der Speicher verschoben werden musste oder ob man das einfach dann rausgehauen hat, weil anderer
Programmspeicher
benutzt werden musste.
Anderes wichtiger.
Genau. Weil du dein Chrome mit 100 Tabs geöffnet hast und dann musste halt Speicher freigeräumt werden und der Free hat nicht ausgereicht, deshalb hat man dann das rausgeschoben.
Wie, wer hat dann weniger als 100 Tabs offen?
Ich weiß es nicht. Also ich habe meistens so 30, 40 offen.
Nur, ja, genau.
Nur. Ich versuche schon zu begrenzen.
Ja, ich auch, aber ich sehe meistens, also wenn ich nur noch die Icons sehe, dann habe ich schon wenig offen. Meistens sieht man gar nicht mehr den Unterschied.
Ja, okay, das stimmt. Ja. Man muss dann immer drüber hovern mit der Maus und dann kommt dann so der Text, um was handelt es sich eigentlich hier? Genau. Ist besonders lustig, wenn man so von einer Seite, die also immer das gleiche Icon verwendet, so 10 oder 20 Tabs auf hat und man versucht dann den richtigen Tab zu finden. Ah. Also. Ja gut, wo wir gerade bei Tabs waren oder Seiten, da gibt es noch was anderes. Es gibt nämlich noch Inactive Dirty. Das ist also die dreckigere Variante von Inactive.
Talk dirty to me.
Genau, das ist nämlich im Grunde genommen das, was passiert, wenn ich die Textdatei öffne und also aus dem Arbeitsspeicher eröffne, dann ist die Inactive Clean. Aber wenn ich dann in der Textdatei was bearbeite und dann auf Abspeichern klicke, dann wandert es zuerst einmal in die Inactive Dirty Page im Grunde genommen. Also wenn die Textdatei nur 4K groß ist, ansonsten in mehrere Inactive Dirty Pages. Aber wir reden einfach mal sehr, sehr einfach nur. Und das ist im Grunde genommen dann einfach nur die Page, die dann auch Änderungen später auf die Festplatte oder auf die SSD oder einen USB-Stick schreiben muss. Das heißt quasi eine Datei, die so als Zwischencache dient, bevor eben die Änderungen wirklich auf das physikalische Speichermedium geschrieben werden. Die Änderungen müssen dann zwangsweise geschrieben werden, bevor diese Inactive Dirty Page wieder benutzt werden kann. Das ist also ein Unterschied zur Inactive Clean, wo man dann einfach sagen kann, hier, ich brauche Speicher, mach mal Platz. Und dann wird das sauber gemacht und dann kann man den Speicher wieder benutzen. Also sauber gemacht heißt dann, der Inactive Clean wird in Free verwandelt und dann kann man den benutzen. So sieht das dann halt mit allen im Grunde genommen aus, die müssten erst einmal in Free verwandelt werden. Und beim Inactive Dirty müsste man zunächst einmal die Änderungen wirklich auf USB-Stick, SSD oder so weiter schreiben, bevor es dann zu Free kommen kann, also bevor es gelöscht werden kann. Ja, und das allerletzte ist die Active Page. Und die Active Page ist halt eben das, was gerade aktiv irgendwie genutzt werden kann und was halt eben nicht irgendwie auf einem physikalischen Medium zu finden ist. Und das ist im Grunde genommen das, also die die Active Pages sind alle die Pages, die dann auch nicht gelöscht werden können, beziehungsweise in Free verwandelt werden können, weil die eben aktiv sind und die Prozesse eben drauf zugreifen. Das heißt, die Active Pages können nur freigegeben werden, wenn man den Prozess, der eben diese Active Pages gesetzt hat, dann auch beendet. Und das führt halt eben dazu, jetzt sind wir endlich beim Swap angekommen, dass eben diese ganzen Active Pages die sind, die dann den Auslagerungsspeicher dann wandern. Das heißt, es sind nicht irgendwelche anderen Gedönsen, weil die können alle freigeräumt werden durch das intelligente Kernel Memory Management in Linux. Aber die Active Pages, die können halt eben nicht freigemacht werden, weil eben die Prozesse darauf zugreifen und laufen. Deshalb sind das diejenigen, die dann, wenn der Arbeitsspeicher vollläuft und man einen Auslagerungsspeicher braucht, eine Erweiterung des Arbeitsspeichers, dann auf eben dem Swap-Speicher landen. Und der Swap-Speicher muss ja nicht unbedingt eine Festplatte sein. Das ist traditionell so, dass eine Festplatte oder ein SSD oder sowas ist. Entweder eine Datei oder eine Partition. Sondern es kann natürlich jetzt auch, wir kennen das im Zuge von Android oder den neuen modernen Linux-Distros, dass die jetzt auch ZRAM verwenden. Mhm. Also die Möglichkeit, im RAM dann auch einfach Dateien zu komprimieren. Und dann wird halt eben ein Swap-Bereich im RAM gemacht, der dann komprimiert. Das ist also so einfach.
Genau, da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Genau. Ja, Dirty Pages vielleicht noch. Die Dirty Pages, die werden also erst geschrieben, wenn halt eben, habe ich ja jetzt gesagt, wenn die Inactive Dirty Pages werden geschrieben, wenn der Speicherbereich benutzt wird, aber nicht nur. Die werden natürlich auch nach einer regelmäßigen Zeit dann auch automatisch auf das physikalische Speichermedium geschrieben. Ansonsten wäre es ja blöd, wenn ich eine Textdatei abspeichere und erst 2 Stunden später landet das auf meinem USB-Stick. Das wäre irgendwie dämlich. Deshalb gibt es halt auch regelmäßig die Möglichkeit, das zu synchronisieren. Man kann es sogar erzwingen und das ist vielleicht für den einen oder anderen, der mal so USB-Sticks per DD-Befehl auf Linux erstellt hat, von Live-Linux-Systemen zum Beispiel, bekannt, dass nach dem DD man meistens ein Sync oder F-Sync laufen lässt, was dann wirklich dann auch doch mal sicherstellt, dass alle Inactive-Dirty-Geschichten dann wirklich auf die Speichermedien geschrieben werden, in dem Fall auf dem USB-Stick, weil der ja besonders langsam ist oder bekannt dafür ist, viel langsamer zu sein als eine Festplatte. Und man kann sich das Ganze auch anzeigen lassen, wenn man denn möchte. Da gibt es also die Möglichkeit, mit dem PROC, also unter dem PROC-Verzeichnis gibt es ein MEM-Info, da gibt es halt eben auch eine ellenlange Auflistung an verschiedenen Pages, die irgendwie gespeichert werden und da findet man auch Dirty-Geschichten und die kann man sich dann auflisten und wenn man dann mal so einen Sync-Befehl laufen lässt und kein großartiges weiteres Programm irgendwie im Hintergrund laufen lässt, wie beispielsweise einen Browser oder sowas, der ständig irgendwie was schreibt, dann wird man dann finden, dass vor dem Mem-Info vielleicht da irgendwie ein paar Kilobyte oder vielleicht ein Megabyte oder wenn man eine 5-Megabyte-Datei per DD erstellt hat zum Beispiel, testweise kann man ja mal machen, dann wird man sehen, dass diese 5 Megabyte dann unter Dirty da erst einmal erscheinen. Wenn man dann den Sync-Befehl ausführt, dann müsste da eigentlich wieder 0 stehen, das heißt, da müsste nichts mehr unter Dirty zu finden sein. Das ist so vielleicht mal ein Tipp für die Leute, die das mal ausprobieren wollen. Das ist also, das sind so die Kategorien, die verschiedenen Unterschiede der verschiedenen Pages. Und was passiert, wenn man da einen Sync ausführt, dass die Dirty Pages wieder freigeräumt werden? Ich habe ja schon gesagt, dass die Daten, die normalerweise nicht vorgesehen sind, irgendwie auf der Festplatte zu erscheinen, sondern nur im Speicher gehalten werden sollen, weil irgendwie ein laufendes Programm darauf zugreifen könnte, werden dann auch in den Active Pages gibt es dann noch die Unterscheidung zwischen den sogenannten Anons, das sind die anonymen Pages, abgelegt.
Okay.
Also da sind wir schon tief drin, yeah. Aber es geht noch weiter tiefer, aber ich will nicht weiter euch quälen irgendwie damit. Aber das sind im Grunde genommen, ich habe ja gesagt, die Active Pages sind im Grunde genommen die, die ausgelagert werden. Und wenn man das nochmal unterteilt, nochmal genauer sieht, sind die eben diese anonymen Pages, die tatsächlich im Swap-Speicher landen und die halt eben, das sind wirklich die Teile, die wirklich nur dann befreit werden können, wenn der Prozess abgeschossen wird oder beendet wird. Und ja, was passiert, wenn wir den normalen physikalischen Arbeitsspeicher, den RAM vollgelaufen haben, lassen haben und dann ausgelagert wird auf Swap und der Swap läuft voll? Das
ja,
was ist dem einen oder anderen schon mal passiert.
Plötzlich alles ganz langsam.
Ja, und dann kann es mal sein, bei einigen, bei den normalen Desktop-Linux-Systemen ist das eher weniger der Fall, dass sich dann so ein genannter, ein Killer einschaltet, nämlich der Out-of-Memory-Killer oder auch einfach Ohm- oder Ohm-Killer genannt. Ich nenne ihn immer Ohm-Killer, weil der irgendwie ein schlechtes Ohm vorhersagt, ja. wenn er ausgeführt werden muss. Ja, und ich glaube, der Ohm-Killer, das ist, glaube ich, so eine Besonderheit für sich. Da gibt's ja auf Smartphones hat man den öfters. Also Android-Smartphones, auf meinem Jolla zum Beispiel bei Selfish OS, ist der standardmäßig eingeschaltet, weil es gibt halt mehrere Stadien von diesem Ohm-Killer. Einmal ist halt so passiv, das heißt, er wird einfach nur vom Kernel aufgerufen, wenn so eine bestimmte Mindestgrenze an Arbeitsspeicher unterschritten wird. Da gibt's also für die Leute, die sich ein bisschen mit sysctl auskennen, unter Linux gibt's so eine vm-minfree-Variable, da kann man setzen, wie viel der Ohm-Killer eingeschaltet werden soll. Und das ist, glaube ich, bei meinem System sind es, glaube ich, 64 Megabyte. Das ist aber bei jeder Linux-Distro irgendwie anders geregelt. Und je nachdem, was für eine Linux-Distro ihr habt, ob 32 oder 64-Bit, ist das so ein bisschen unterschiedlich geregelt. Und erst wenn diese 64 Megabyte unterschritten werden, wird dieser Ohm-Killer aktiviert vom Kernel und er killt dann irgendwie was.
Genau. So.
Das Interessante.
Einfach so Pi mal Daumen, ping!
Ja, er macht das schon ein bisschen was geschickter. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, was für eine genaue Magic da abläuft im Kernel, aber der Kernel vergibt jedem einzelnen Prozess eine Ohm-Memory-Killing-Nummer, irgendwie sowas, oder eine Priorität. Und je höher die Priorität dann ist, desto wahrscheinlicher ist halt eben, dass der, dann bist du quasi auf der Kill-Liste vom Ohm-Killer ganz oben, wenn du da als Prozess die höchste Priorität hast. Das heißt, du wirst als erster gekillt. Hm. So macht das halt der Ohm-Killer. Aber nochmal dazu, der Ohm-Killer kann auch aktiv benutzt werden. Aktiv in dem Fall, wie zum Beispiel beim Selfish OS oder bei Android-Systemen, dass dort dann auch Regeln drin sind, dass er halt eben nicht nur, dass also nicht der Kernel das Ganze, wo ja ist der Kernel auch schon so ein bisschen, aber wo er dann quasi ständig auf den Arbeitsspeicher schaut und guckt, wie viel ist da zur Verfügung. Und dann gibt's halt mehrere Kategorien, in denen dann geschaut wird und dann eingeordnet wird, ist jetzt zu wenig Speicher? Wenn ja, dann kille eines der Programme. So gibt's halt die Möglichkeit, ich habe ja gesagt, es gibt diese Priorität, die man setzen kann beim Selfish OS-System oder bei allgemein beim Smartphone macht es natürlich Sinn, dass zum Beispiel die Telefon-App eine niedrigere Priorität hat als alle anderen Apps, weil man möchte doch, dass irgendwie die Telefon-App, wenn man einen Anruf bekommt, dass dann nicht die Telefon-App gekillt wird, sondern der Videoplayer oder irgendwas anderes, ja, damit man den Anruf entgegennehmen kann. Und es wäre auch schlecht beim Jolla. Ich weiß ja nicht, ob das möglich ist, aber ich glaube, es müsste möglich sein, dass man sogar sagen kann, diesen Prozess darfst du überhaupt nicht killen. Das, glaube ich, kann man dem Ohm-Killer auch mit sagen. Und das macht natürlich Sinn, wenn das beim Jolla, beim Selfish OS zum Beispiel, die grafische Oberfläche ist, weil die möchte man nicht, dass der Ohm-Killer die killt. Und
wenn, das dann macht ja keinen kann man Sinn. Auch gleich das Telefon rebooten komplett. Wenn
genau,
das passieren würde.
Das ist quasi, das ist ja quasi fast ein Reboot. Weil ja dann die Grafikoberfläche neu gestartet wird und alle Programme automatisch geschlossen werden. Also macht's nicht allzu viel Sinn. Also man kann es in Prioritäten reinpacken. Beim Jolla sieht's so aus oder beim Selfish OS sieht's so aus, dass man natürlich auch Prozesse in Gruppen packen kann. Die nennen sich dann auch C-Groups. Können natürlich ein bisschen was mehr, aber die Control-Groups oder C-Groups unter Linux, da kann man halt eben zum Beispiel verschiedene Prozesse miteinander gruppieren und dann kann man diese einen C-Group sagen, okay, Ohm-Killer Priorität minus, was weiß ich, 5 oder sowas oder minus 10, ich weiß gar nicht, was die Ober- und Untergrenze ist. Da kannst du also eine bestimmte Priorität dem Ganzen geben, dann wird für diese Gruppe eben gesagt, okay, die hat jetzt eine niedrigere Priorität als zum Beispiel die User-Programme, die standardmäßig da irgendwie laufen, Browser oder was weiß ich, Videoplayer oder sowas, die dann eine höhere Priorität haben, die in einer anderen Gruppe laufen. Und das lässt sich natürlich auch einstellen. Das ist beim Selfish OS recht ordentlich eingestellt, sodass es nicht irgendwie dazu kommt, dass die Telefon-App gekillt wird, sondern die hat eben eine niedrigere Priorität und dann werden halt andere Apps vorher gekillt. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen was zur Praxis, würde ich sagen. Also zu jetzt mal so praktischen, wir haben jetzt genug Theorie, glaube ich. Jetzt schlafen uns alle ein irgendwie. Kommen wir mal zu praktischen Tipps.
Echt, wir wollten doch einmal kurz Musik spielen, oder? Genau, damit die Leute wieder aufwecken zwischendurch, oder?
Genau, und dann machen wir praktische Tipps.
Genau, nach der kurzen Werbeunterbrechung, nein, Werbung machen wir noch nicht. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Aber Musik, und zwar Ain't No Love, oder nee, von Ain't No Love, so heißt die Band, mit Tears of Joy.
I keep this mask on, I can't afford to face your court of law again, but that mask is figurative, cause if they figure out where I live, shit, I figure I'm doing a bit, it's not a game, my life's a tinted window, wanna step into my world, I'm tired of being the poet, I'm thinking I'll be the poem, that's an oxymoron, cause I'm the one who wrote them, so please, go ahead. Read a chapter in my book of life. I apologize, the first page I had you shook at night. But keep reading, you're bound to see some progress. I put my heart into writing and lost my mind in the process.
Going through the city with these tinted windows. I don't wanna see me cry. These tears of joy. Going through the city. Change champagne, oh, you love that shit. Can't be tearing when you roll around.
Hold that down.
Don't care about the throne when you own the crowd. Mine stayed the only child, but that life's over now. Throw your soul into the crowd, so emotionless. Right into the top until I'm motion sick. So alone, but finally start to notice it. Hide behind your shades just to get away. Only feeling comfort when you get paid. It must be the accolades and make a nigga act this way. Words mean
nothing.
It's what your actions say.
Going through the city with these tinted windows. I don't wanna see me cry. These tears of joy. Going through the city with these tinted windows.
So, und da sind wir auch schon wieder zurück mit dem Speichermanagement und jetzt so ein paar praktische Tipps, die ihr durchführen könnt, um ja ein bisschen mehr Speicher zu haben oder ein bisschen effektiver das alles zu verwalten, oder?
Genau, weil es kann ja auch sein, dass Leute jetzt nicht nur ein ganz normales Desktop-System haben, sondern vielleicht auch mal einen Server oder sowas. Also, oder einfach einen Rechner haben, wo geswappt wird wie verrückt oder sowas. Ja, und man möchte einfach mal feststellen, welcher Prozess ist das eigentlich?
Ich meine, das Swappen sollte man ja generell, also wenn man es vermeiden kann, wäre das natürlich top. Ich meine, bei Server sieht man ja auch öfter mal, dass irgendwie jemand vorbeikommt und Sachen so killt. Also der Apache sagt dann, hey, Process hang for so und so viele Seconds und jetzt wird er mal hier abgeschossen irgendwie. Und wenn dann das ganze System sich irgendwie nur noch beschäftigt ist, mit die Prozesse zu killen, dann läuft auch irgendwas schief.
Ja, genau. Das ist halt immer ärgerlich, wenn man irgendwie was machen möchte und das ganze System hängt oder swappt. Und swappt ist immer schlecht, weil swappt langsam ist. Egal, ob man jetzt wirklich ein SSD hat, ob man, selbst wenn man Z-RAM hat, ist es immer langsamer, als wenn man direkt im Arbeitsspeicher irgendwie rumschreibt und einfach nicht swappt.
Ich habe eine Lösung dafür. Mehr RAM.
Genau. Das ist auch so die Lösung, die Universallösung, weil RAM ist mittlerweile so billig, dass jeder eigentlich ohne Probleme einfach, wenn er zu viel Swap hat, einfach, also zu viel Swapping hat, einfach sich mehr RAM besorgen sollte. Das ist also nicht unendlich teuer. Gibt natürlich ein paar Einschränkungen. Eine Einschränkung ist, man hat einfach nicht mehr Speicherbänke frei, um noch mehr RAM reinzuklatschen im PC. Oder man hat irgendwie fest verdrahtet, verlöteten Speicher. Ich schaue da mal kurz nach Cupertino. Die verkaufen halt solche Laptops, wo man den RAM nicht mehr austauschen kann. Oder man hat
ist bestimmt viel schneller einfach, dadurch.
Oder man hat einfach ein Smartphone, wo man nicht den RAM austauschen kann. Außer man hat ein Puzzlephone oder irgendwie sowas anderes, wo man das theoretisch könnte. Aber zunächst einmal ist halt wichtig, auch mal rauszufinden, vielleicht, gerade wenn man sowas hat, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, einfach mehr RAM zu kaufen, an welchem Prozess liegt es? Welcher Prozess ist dafür verantwortlich, dass irgendwie hier wie verrückt geswappt wird? Und das ist meist schwer rauszufinden, weil so ein normaler Prozessmanager, auch KSysGuard, das einem nicht unbedingt immer anzeigt, sicher anzeigt. Deshalb gibt es so andere Tools, wie zum Beispiel VMStat. Das ist so ein Tool, das ist, glaube ich, standardmäßig bei allen großen Linux-Distros dabei. Ich glaube, es ist sogar beim Jolla mit dabei direkt schon. Oder man kann es auf jeden Fall nachinstallieren, ist im PROC-PS-Paket vorhanden. Also es ist so ein Standard-GNU-Paket, das, glaube ich, in allen Linux-Distros vorhanden sein sollte. Damit kann man halt eben checken, wie häufig zum Beispiel geswappt wird. Da gibt es sogar Swap-In und Swap-Out. Also da wird dann sogar gelistet, wie oft wird was ins Swap reingeschrieben und wie oft wird was daraus gelesen, was ja auch manchmal wichtig ist, um herauszufinden, wie häufig braucht man irgendwas aus dem Swap? Und wenn man es aus dem Swap rausholen möchte, dann dauert es ja häufig sehr, sehr lange auch noch, weil das halt eben auf langsamen Medien zu finden ist. Und im Normalfall ist es ja so, dass irgendwie nur das, wo wenig drauf zugegriffen wird, in den Swap erst rausgeschrieben wird vom Kernel. Also der Kernel ist schon so intelligent, dass er beim Swappen diesen Fehler nicht macht, dann das Programm, was man häufig verwendet, dann rauszuswappen, sondern nur das, was man weniger häufig verwendet. Aber wenn man ungefähr gleich viel alle Programme verwendet, dann hat man halt eben dann nur eine Statistik im Kernel, die dann das, wo der Kernel meint, das wird am wenigsten benutzt, dann rausswappt. Und das kann natürlich sein, dass man das irgendwie braucht. Und deshalb VMStat ist also ein gutes Tool, um das genau zu checken, welcher Prozess wie oft rein- und rausswappt. Das kann man damit sehr gut machen und kann man nochmal schauen und gucken. Und auch allgemein kann man dann sehen, wie oft wird rausgeswappt und wie oft wird aus dem Swap was rausgelesen, um dann auch vielleicht an den Tuning-Einstellungen, die es ja so im Kernel gibt, da gibt es ja diese verschiedenen VM-Tuning-Werte, die man im sysctl einstellen kann, damit mal ein bisschen rumzuspielen. Und da wir jetzt ja ungefähr wissen, was Dirty Pages, Inactive und Active Pages sind, machen die Begriffe dort auch ein bisschen was mehr Sinn, wie Dirty Ratio oder Dirty Active Ratio oder irgendwie sowas, was man dort alles einstellen kann. Dann vielleicht auch sehr wichtig für die Leute, die mit dem Ohm-Killer Schwierigkeiten haben oder die einfach mal neugierig sind. Ich bin zum Beispiel immer neugierig, was ist so der nächste Prozess, den mein Jolla killen wird, wenn ich jetzt das 6. Browser-Tab aufmache oder das nächste Video abspiele.
Was machst du alles da mit deinem Telefon? Meine Güte.
Ja, man kann halt verschiedene Sachen mit dem Telefon machen und mal so einen Webserver laufen lassen, BitTorrent-Sync laufen lassen. Ja. Ich habe auch immer sehr gerne eine OwnCloud auf einem Smartphone laufen, dann habe ich immer meine OwnCloud in der eigenen Tasche, dann kann sie nicht geklaut werden. die OwnCloud. Also so zu Testzwecken ist das manchmal nützlich. Aber es macht manchmal auch Sinn, mal nachzuschauen, was ist ganz oben auf der Kill-Liste vom Ohm-Killer? Und da gibt's ein Programm, das nennt sich DSTAT. Und das D-State kann noch viel, viel mehr. Aber die geilste Option, die ich gefunden habe, ist minus, minus top, minus OOM. Und es zeigt dann einem wirklich auch sekundenweise an, was jetzt auf der Top-Kill-Liste vom OOM-Killer ist. Und das ist halt eben der Prozess, der so als erstes gekillt werden würde, wenn halt eben jetzt der OOM-Killer zuschlagen würde. Entweder weil die Regeln das dem so sagen oder weil der Kernel sagt, ich habe keinen Speicher mehr. Oder man kann es auch manuell auslösen. Und da wird es auch spannend.
Ja.
Da wird es auch spannend, weil man kann den Kernel tatsächlich dazu zwingen, einfach mal manuell den OOM-Killer einfach anzustoßen. Also dem Kernel quasi sagen, du hast jetzt keinen Speicher mehr, führ mal OOM-Killer aus. Und dann wird halt eben der Prozess gekillt. Das klingt erstmal lustig, aber es macht Sinn. Ich hatte das Problem zum Beispiel, dass ich einfach mal auf die Idee kam, ja, ich habe gedacht, hier auf meinem Rechner 16 GB RAM, ach, das ist, da komme ich, wäre ich Jahre ohne Probleme mitarbeiten können. Und dann hatte ich eben meinen Browser offen mit, was weiß ich, 40, 50 Tabs und hatte dann noch zwei VMs offen, die jeweils 4 oder 6 Gigabyte an Speicher zugewiesen bekommen haben. Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal noch eine dritte VM auf mit 8 Gigabyte RAM. Das sollte kein Problem sein. Bis dann alles angefangen hat zu ruckeln. Also der Mauszeiger sich kaum noch bewegte und auf die Tastaturschläge nicht mehr reagierte. Und das ist dann ärgerlich, weil also standardmäßig bei so normalen GNU-Linux-Desktop-Systemen ist halt eben der OOM-Killer auf passiv geschaltet. Also der schaltet sich nur ein, wenn der Kernel meckert, ich habe zu wenig Arbeitsspeicher. Also diese ominösen 64 Megabyte oder was ihr da eingestellt habt, unterschritten werden. Und das ist halt bei unseren großen RAM-Systemen sehr, sehr, sehr langwierig, bis das überhaupt passiert. Gerade bei 60 GB RAM müsste ich da, glaube ich, einen halben Tag warten, weil man kann sich das vorstellen, der RAM versucht halt eben dann die Inactive Dirty Pages alle irgendwie zu leeren oder freizumachen. Und das dauert natürlich. Und dann verfängt er sich in so einem Dauerloop und ist so gerade vielleicht mal über den 65 Megabyte oder 64 Megabyte. Und dann schaltet sich der OOM-Killer nicht ein und der versucht halt andauernd irgendwie RAM freizukriegen, gleichzeitig rauszuswappen irgendwie. Das Swap ist auch schon voll oder halb voll oder irgendwie was. Und das dauert halt einfach und dauert. Bei kleinen, einfachen Systemen ist das Problem nicht so, aber bei größeren Systemen.
Also wenn ihr ein Problem so viel habt mit zu viel RAM, ja, genau.
Also wenn es anfängt so zu ruckeln und es hört nach 2 Minuten nicht auf, dann vergesst es da einfach drauf zu warten. Wenn ihr das schnell haben wollt, könnt ihr einfach die Magic Sysrec Keys verwenden, die es unter Linux auch gibt. Und das ist eines der geilsten Erfindungen überhaupt, weil dann das ist so die Mensch-Kernel-Kommunikationsschnittstelle Nummer 1. Dazwischen ist noch die Tastatur. Aber das ist so die Hauptschnittstelle, um direkt mit dem Kernel zu sprechen, weil die Magic Sysrec Keys tatsächlich auch wirklich das komplette System quasi umgehen und direkt mit dem Kernel reden. Deshalb ist es auch so ein spezielles Kernel-Modul, was einkompiliert werden muss, was aber glücklicherweise bei allen Kerneln, die ich so kenne, also OpenSUSE, Debian, Ubuntu, Fedora und
da
so weiter schon.
Da gab es auch mal längere Diskussionen darüber, den Key für X11 abschießen oder so rauszunehmen oder so, oder?
Das ist auch passiert. Also es ist so, dass man das Modul zwar im Kernel mit einkompilieren kann, aber das so einstellen kann, dass erstmal quasi fast alles außer so sogenannte Safety Keys ausgestellt sind. Das heißt, man muss tatsächlich bei Debian, Ubuntu, OpenSUSE, da weiß ich es bestimmt, muss man in die sysctl reingehen und explizit sagen,
ich fällt mir nicht will ein, die
aber irgendwie sysrec keys gleich 1 oder sowas muss man irgendwie setzen, genau. Dann kann man die erst benutzen. Würde ich denen empfehlen, die manchmal so Probleme wirklich mit Speichermanagement haben, das einfach mal anzumachen, weil dann gibt es wirklich diese super geniale Geschichte mit dem Magic Sysrec Key. Also Magic, vielleicht müsste man mal erklären, was die Magic Sysrec Keys eigentlich sind, also die Tastenkombination selber. Das ist bei den ganz normalen, meistens handelsüblichen PCs, ist das halt die Alt-Taste und die Drucktaste und dann ein Buchstabe, den man noch da dranhängen muss, um dann eine bestimmte Aktion, also direkt mit dem Kernel zu reden, eine bestimmte Aktion vom Kernel halt ausführen zu lassen. Und da gibt es halt so Abkürzungen, die sich vielleicht einige gemerkt haben. Ich habe mir zum Beispiel, damit ich das erste Mal von gehört habe, die Abkürzung RAISUB gemerkt, also R-E-I-S-U-B, weil das ist so, was passiert, wenn der Rechner wirklich hängt, dann kann ich damit einfach einen neuen Start machen. haben mir dann mal angeschaut, was das alles bedeutet. Also das R bedeutet, dass das Keyboard irgendwie umgeschaltet wird in so einem Modus, dass dann direkt mit dem Kernel kommuniziert werden kann, ohne dass das über Xorg oder was anderes läuft.
Richtig hart rein, okay. Ja. Jetzt habe ich den direkten
Draht. Das E bedeutet, sende einen SYC-Term. SYC-Term ist einfach beende alle Programme, also ein ganz normales Kill-Kommando im Grunde genommen, an alle Programme außer das Init-Programm, also alles außer PID 1, also alles außer System D, in Anführungszeichen, also ihr verwendet noch SysVInit oder sowas, soll erst einmal beendet werden. Wenn das nicht fruchtet, gibt es das I. Das sendet einen Kill, einen SYC-Kill, also ein Kill minus 9 quasi. An alles außer das Init-System. Und das S, das sorgt dann halt eben dafür, dass erst einmal ein Emergency Sync ausgeführt wird. Das heißt, alle Änderungen, wir wissen ja Sync, alle Änderungen auf Festplatte und Speichermedien geschrieben wird. Das U sorgt dafür, dass alle Speichermedien angemountet werden und dann als Read-Only wieder eingebunden werden, und das B zum Schluss sorgt einfach dafür, dass eben der Rechner sofort rebootet wird, ohne dass irgendwie was gesynkt wird, ohne dass Prozesse beendet werden, sondern das ist so Cold Reboot, Cold Start, wird direkt da ausgeführt mit dem B. Und das ist so eine Tastenkombination, ja, die kann man sich merken. Also das funktioniert recht gut. Die wenigsten Daten gehen wirklich kaputt, weil das Emergency Sync wirklich dafür sorgt, dass wirklich alles normal gesynkt wird, soweit es geht, und das normal Einbinden, Einmounten als Read-Only sorgt dann halt dafür, dass keine neuen Daten reingeschrieben werden können, theoretisch dann auf die Festplatte, um irgendwie was kaputt zu machen. Ja, aber dann gibt es noch ein paar interessantere Befehle, und ich glaube, der interessanteste Buchstabe bei den Magic Sysrec Keys ist der Buchstabe F. Weil der sorgt dafür, dass der Ohmkiller sein Kill-Kommando, dass er losgelassen wird. Der kriegt also die Liste in der Hand. Das ist das Programm, was du killen sollst. Leg los, quasi nach dem Motto. Das heißt, sobald man das F drückt, killt er das Programm, was am meisten Speicher eben verbraucht oder was auf der Kill-Liste ganz oben ist. Und das habe ich benutzt in meinem Fall mit meinen VirtualBox-Instanzen. Das hat dann VirtualBox gekillt, also alle Instanzen von VirtualBox, aber das war es mir dann wert. Dann musste ich nicht irgendwie 3-4 Stunden warten, bis irgendwie der Ohmkiller zuschlägt, sondern ich konnte das dann manuell ausführen. Und das war also eine gute Sache. Das ist also das F. Ja, dann gibt es halt noch so andere Optionen. O zum Beispiel, das schaltet den Rechner sofort aus. Das ist quasi so vielleicht the hidden boss key, würde ich mal sagen. Also wenn einer mal ins Zimmer kommt und da ist was auf dem Monitor, was keiner sehen soll, dann kann man mal kurz das drücken, dann wird irgendwie nicht gesynkt, da wird also gar nichts gemacht mit dem Festplan oder so, sondern wird einfach knallhart der Rechner ausgeschaltet, so als ob du den Stecker ziehen würdest quasi. Das wird dann gemacht. Mhm.
Also
der Ultra Boss Key. Okay,
also falls das BKA vor der Tür steht, verschlüsselte Festplatte, alles bereit und dann nur noch die Tastenkombination. Und
wenn du dann Glück hast, ist die Festplatte nicht mehr verschlüsselt, sondern auch noch kaputt, nachdem du das gedrückt hast, dann kann das BKA also erst recht noch keine Daten mehr da irgendwie rauslegen.
Und hoffen, dass sie nicht mit dem Eisschrank vorbeikommen und noch deinen RAM auslesen wollen.
Genau.
Ja.
Ja, und dann kommen wir zu deiner Option, die du gemeint hast, X-Killen. Das ist im Grunde genommen nicht X-Killen, obwohl es auch X-Killt, sondern das killt im Grunde genommen alle virtuellen Konsolen, alle virtuellen TTIs oder PTYs werden sie auch genannt. Also alles, was keine TTY ist, wird gekillt. Und dazu zählt auch eben der X-Server. Das ist das K. Das heißt, wenn man da Alt-Druck-Taste und K drückt, wird halt eben das auch gekillt.
Genau, also das, was ich jetzt nicht mache, sonst wäre unsere Aufnahme weg.
Genau. Ja, und das ist halt, das sind so quasi die wichtigsten Magic Sysrec Keys, die man so kennt. Ja. Ja, es gibt auch ein interessantes Video, also für die Leute, die das waren so die Tipps, also das Praktische, was ich so rausgesucht habe. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Anleitungen, wie man mit dem SysCTL und verschiedenen VM-Geschichten bestimmte Sachen noch tunen kann. Und da muss man wirklich schauen, jetzt ist meine Sprache fast weg.
Ja.
Da muss man wirklich schauen, da muss man wirklich schauen, was für ein System man hat und was für Anforderungen man hat. Also wenn man ein Smartphone-System hat, möchte man vielleicht andere Einstellungen haben, die zum Beispiel dafür sorgen, dass verzögert erst auf das Speichermedium geschrieben wird, um den Akku zu schonen. Also dass dann nicht jede paar Sekunden auf Speichermedium geschrieben wird und dann eben der Akku dafür gebraucht oder das System aufwacht, um irgendwie was auf den internen Speicher zu schreiben. Deshalb möchte man da verzögert lieber draufschreiben. Wenn man aber ein System hat, ein Desktop-System oder sowas, wo andauernd Strom ist und man nicht stromsparmodusmäßig unterwegs ist, kann man halt eben eine Einstellung wählen, wo ständig schnell auf Festplatte draufgeschrieben wird oder heutzutage haben wir fast alle eine SSD drin, auf SSD draufgeschrieben wird. Das hat den Vorteil, dass dann wirklich bei einem Stromausfall oder da zieht mal einer wirklich den Stecker, dann die Daten auch wirklich auf der Festplatte sind und nicht im Arbeitsspeicher gerade sich verflüchtigen. Und das also, da gibt es also jede Menge Konfigurationen, die man sich anschauen sollte. Es gibt das Kernel-Doc-Paket unter vielen Linux-Distributionen, wo es eine sehr, sehr gute Anleitung gibt für jede einzelne VM-Punkt und dann Option, die es so gibt, die man in sysctl einstellen kann. VM-Swappiness ist zum Beispiel sowas, um das Swap-Verhalten einzustellen. VM-Min-Free wäre was, um den Ohm-Killer, die Untergrenze für den Kernel, wo er meint, jetzt muss der Ohm-Killer eingeschaltet werden, genutzt und eingestellt werden kann. Ich würde von VM-Min-Free eher abraten, sondern würde dann sagen, das anders irgendwie einzustellen. Also gibt es extra Einstellungsmöglichkeiten für den Ohm-Killer, sich das mal anzuschauen. Aber das mit den Dirty Pages, VM-Dirty Ratio und VM-Dirty Centisex und so weiter und so fort. Also wann soll irgendwie die Dirty Page auf die Festplatte geschrieben werden nach einer Ratio, also nach wie viel Prozent jetzt vom Arbeitsspeicher benutzt worden sind von den Dirty Pages und so weiter und so fort. Das kann man alles einstellen, je nach dem, was für Bedürfnisse man hat. Also wenn man viele kleine Dateien oder sowas schreibt oder wenn man viele große Dateien schreibt, lohnt es sich da mal was rumzutweaken, um so wirklich den allerletzten Rest aus dem Linux-Kernel und dem Linux-System rauszuquetschen, kann man sich das anschauen. Da gibt es also jede Menge Anleitungen, Tutorials dafür, wie man was machen soll oder sollte. Man sollte aber nicht alles blind irgendwie copy-pasten und einfach mal ausprobieren. Kann man natürlich auch machen, wenn man risikoreich leben möchte, aber sich mal wirklich die Kernel-Docs anschauen, weil da steht jede Menge interessantes und vernünftiges Zeug auch drin und nicht jedem glauben, der das vielleicht nicht gelesen hat und dann nur gerüchteweise von jemand anderem was gecopy-pastet hat. Weil das ist leider so, dass man die meiste Zeit im Internet so findet, dass der eine vom anderen irgendwie gecopy-pastet hat und dann so Halbwissen da noch vorherrscht. Also das sollte man sich anschauen. Für die ganze Theorie mit virtuellem Speichermanagement unter Linux gibt es auch noch ein kleines lustiges Video, ich glaube 10 Minuten oder sowas lang, das würde ich auch nochmal dranhängen. Und das haben wir dann so als Link und ich glaube, jetzt ist glaube ich der Füllstand im Gehirn erreicht für die meisten Zuhörer und ich glaube, wir können jetzt an dem Punkt, glaube ich, können wir so langsam dann, oder hast du noch irgendwelche Fragen?
Ja, ich probiere immer so die Sachen, die du hier so gesagt hast, aus. Also dieses D-Start habe ich immer installiert und mir diesen Ohm-Killer er hat gesagt, MySQL steht ganz oben auf der Liste.
Bei mir ist es meistens LibFlashPlayer PPA-Plugin, was in Chromium mit drin ist.
Okay, oder? Ich habe jetzt auf den Server geguckt, deswegen MySQL.
Genau, beim Server ist es immer. Also ich habe noch keinen Server gefunden, wo es irgendwas anderes war, außer mein OwnCloud Jolla-System, da war es PHP-CGI, was halt irgendwie ganz oben beim Ohm-Killer dabei war. Ansonsten bei allen Servern immer MySQL oder MariaDB oder was auch immer, was dann immer ganz top of the edge beim Ohm-Killer stand.
Ah, okay. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, oder du hast zwar schon immer mal erwähnt, es gibt dieses ZRAM. Das ist jetzt aber nicht immer eingeschaltet, oder doch? Ich glaube nicht.
Es gibt
ja mehrere Sachen. Es gibt einmal ZRAM, es gibt aber noch ZSwap zum Beispiel.
Da gibt es unterschiedliche Sachen. Das sind alles andere, das sind andere Sachen, andere Geschichten. Also das ZRAM ist das, was am verbreitetsten ist, weil das standardmäßig bei Android, glaube ich, seit Version, lass mich nicht lügen, ich glaube 4.0, ist es bei Android standardmäßig drin, okay. Im Kernel aktiviert und auch im System drin und wird dann da auch genutzt.
Genau, also sorgt dafür, dass die Sachen komprimiert abgespeichert werden. Ja? Damit hast du genau. quasi in Anführungsstrichen mehr RAM und da das Verschlüsseln und Entschlüsseln mittlerweile so schnell von den CPUs erledigt werden kann.
Das Komprimieren.
Komprimieren so schnell erledigt werden kann, dass es eigentlich nicht auffällt, ist das halt eine Möglichkeit, um seine Größe seines RAMs zu erhöhen. Obwohl es natürlich nicht größer wird, aber dadurch, dass es komprimiert ist und gerade Textdateien und sowas lassen sich ja sehr, sehr gut komprimieren. Ich glaube, LZO ist die Komprimierungsvariante, die da ganz oft benutzt wird. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das in einem Standard-Linux einfach so eingeschaltet ist. Zur Not müsste man das halt dann beim Booten in irgendwelchen Kernel-Parametern noch setzen. Also zumindest, es gibt einmal diese Variante, wie gesagt, Z-Swap. Da wird halt dann der Swap nur komprimiert.
Ja,
oder
na, das ist wieder was anderes. Das ist was komplett anderes. Also ZRAM macht das, was ZSwap eigentlich sagt. Also es erzeugt einen Swap, einen virtuellen Swap, eine RAM-Disk im RAM, im Arbeitsspeicher und benutzt den als Swap-Disk.
Okay.
Das macht ZRAM. Und ZSwap macht was anderes. Das macht, bevor es swappt, komprimiert es schon.
Okay.
Und das ist eine unterschiedliche Technologie, weil das eine lagert halt anderes Zeug aus und beim Auslagern wird das komprimiertes Zeug. Und beim anderen wird halt eben vorher schon im RAM das komprimiert, bevor es eben im RAM landet. Bevor es überhaupt dazu kommt, dass über irgendwie was rausgeswappt wird. Also man kann sogar beides kombinieren, also ZSwap und ZRAM. Wird auch als Z-Front-Swap verwendet, weil das eben vorher komprimiert wird. Okay. Oder man redet auch von Z-Cache, das ist wieder noch was anderes, da wird halt eben der Cache auch komprimiert. Und das sind aber so Technologien, die werden auch mittlerweile auch in Android teilweise eingesetzt von einigen. Also Android, da ist es standardmäßig aktiv, beim Jolla, beim SafeShare ist es standardmäßig aktiv. Bei vielen Linux-Distributionen, Lubuntu, weiß ich, ist es aktiv, weil es eben mit Low-Memory-Systemen besser funktioniert.
Was jetzt von beiden?
Das ZRAM. Das ZRAM,
okay.
Alles andere, also ZRAM ist das, was am verbreitetsten ist. Alles andere ist noch auch teilweise deswegen, weil es aus dem Kernel wieder teilweise rausgeflogen ist, nicht in der Verwendung. ZRAM ist das, was am stabilsten ist und was am meisten verwendet wird.
Okay.
Aber man muss es zum Beispiel bei OpenSUSE, weiß ich es, bei Fedora, glaube ich, bei überall anderen, muss man es, glaube ich, entweder explizit einschalten. Aber ich habe jetzt nicht auf die letzte Version geschaut, aber ich meine, bei den vorletzten Versionen war es noch nicht mal im Kernel aktiviert. Das heißt, man müsste den kompletten Kernel neu kompilieren und ZRAM aktivieren. Ja. Das heißt, es ist so ein extra Modul, was man da aktivieren muss. Aber die meisten, also Ubuntu zum Beispiel hat es jetzt mittlerweile dabei, da kann man sich einfach ZRAM-Config als Paket runterladen und dann wird es auch aktiv genutzt. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn das im Kernel drin ist, dass es auch aktiv genutzt wird, sondern man muss das explizit anlegen. Man muss explizit eine Swap-RAM-Disk anlegen,
okay.
Also ZRAM aktivieren und da gibt es halt eben dieses ZRAM-Config-Tool Paket unter Ubuntu, das dann automatisch, ich glaube, es sind die Hälfte oder ein Viertel vom Arbeitsspeicher eben für den virtuell komprimierten Swap verwendet. Und das richtet sich aber auch danach, wie viel CPUs man hat. Das heißt, beim Quad-Core werden 4 ZRAM-Laufwerke quasi angelegt, okay. Weil halt eben jede einzelne CPU dann das Komprimieren und Dekomprimieren übernehmen kann und das läuft schneller und moderne CPUs haben quasi schon so ein Kompressionsverfahren, weil sie es auch intern verwenden, teilweise in der CPU mit drin. Das ist wie bei Grafikkarten, die den Hardware-Decoder auf den Chip haben. Das läuft halt ultra schnell ab, sodass man es kaum merkt. Bei älteren Systemen braucht es ein bisschen was länger, ist aber immer noch schneller, als wenn man das rauswappen würde auf eine Festplatte oder selbst auf eine SSD. Also das RAM ist immer schneller. Deshalb ZRAM kann ich nur empfehlen, kann man gepflegt benutzen, auch wenn man jetzt 4 GB hat und man möchte keinen extra Swap-Bereich oder eine Swap-Partition oder eine Swap-Datei benutzen, kann ich empfehlen, ZRAM zu verwenden mit der Hälfte. Dann kommt man auf 6 GB insgesamt Speicher. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute dann ausreichend genug. Falls es dann doch zu wenig wird, kann man natürlich sich immer noch eine Swap-Datei anlegen oder einfach ein bisschen was experimentieren und dann vielleicht noch mehr komprimieren. also den Z-RAM größer machen. Also lässt sich auch frei einstellen. Es gibt einige, die schwören drauf, ja, ich komprimiere alles, was im RAM ist. Und andere, die meinen, na, maximal die Hälfte. Und andere, die meinen, maximal 25%. Deshalb, da streiten sich die Leute, aber es ist halt immer der Anwendungszweck. Ja. Also Z-RAM auf jeden Fall aktivieren. Leider muss man bei vielen Linux-Distros den Kernel dafür neu kompilieren. Ja. Und kann nicht nur einfach ein Paket runterladen wie bei Ubuntu.
Ja, also ich lese gerade das Arch Linux Wiki so nebenbei durch, was man machen muss unter Arch Linux. Also bei ZSwap ist es relativ einfach. Tatsächlich musst du nur irgendwo Echo 1 reinschreiben. Dann wäre es jetzt schon mal aktiviert, ZSwap zumindest.
Wenn es im Kernel einkompiliert ist, was, glaube ich, aus dem Kernel rausgeflogen ist, deshalb wird das nicht funktionieren. Also okay. ZSwap braucht auch noch Zfront, glaube ich, oder Frontcache oder sowas. Es braucht also noch eine andere Komponente und das ist momentan wird momentan umgearbeitet im Kernel, deshalb glaube ich, ist bei den aktuellen Kernel-Versionen nicht aktiv.
Okay, also du sagst, wenn dann eher ZRAM verwenden, ZSwap scheint. Es war halt, also ZSwap war eher im Kernel drin auf jeden Fall. Schon seit 3.11, während das andere erst in 3.14 vorgekommen ist.
Ja, ZSwap, das ist eine andere Version. Das ist dann der Vorläufer von ZRAM wahrscheinlich. Das sind also, die haben den gleichen Namen, aber sind unterschiedliche Projekte. Und es gab noch Compcache, das ist auch so ein Vorläufer von ZRAM. Also das, was am meisten verbreitetsten ist, ist ZRAM und das ist das, was ich allen nur empfehlen würde, weil das ist wirklich getestet, gehärtet, das funktioniert, weil das läuft auf Milliarden von Geräten. Ich habe ja gesagt, auf Android ist es standardmäßig drin. Mhm. Und alles andere ist so ein bisschen, muss man schauen, weil da gibt es auch wirklich manchmal wirklich üble Sachen, die dann einfach falsch und schief laufen und die dann zu, im schlimmsten Fall, Speicherverlust führen. Deshalb würde ich nur mit ZRAM experimentieren und ich alles andere würde ich erstmal außen vor lassen, außer es wird wirklich tatsächlich jetzt in der neuen Version dann als stabil erklärt.
Okay, also dann guckt euch mal ZRAM an, wenn ihr zu wenig RAM habt und trotzdem da noch so ein bisschen optimieren wollt, weil, wie gesagt, bevor es auf die Festplatte kommt, wäre es auch möglich, das erstmal noch komprimiert im Speicher zu lassen. Wäre definitiv ein bisschen schneller. Und ja, ansonsten muss man das Problem mit RAM erschlagen, also mehr RAM kaufen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel den Rechner, den ich auf Arbeit habe, es war nicht möglich, noch ein kompatibles RAM-Modul für den zu kaufen. Also ich habe 8 GB drin und bei mir ist tatsächlich so, dass er öfter anfängt zu swappen, weil wahrscheinlich ich wirklich zu viele offene Tabs und so habe. Und ich werde das jetzt mal probieren mit dem ZRAM. Also das werde ich gleich dann nächste Woche Montag mal loslegen und mal gucken, ob das irgendwie bei mir jetzt hilft. Weil, wie gesagt, ich konnte, das Mainboard sagt, es kann 16 GB, aber ich habe irgendwie 2 verschiedene RAM-Module probiert und die wollte es nicht haben. Und naja, bei so altem Rechner noch kompatiblen RAM zu finden, weiß ich auch nicht, ist ein bisschen schwierig. Und das wird jetzt doch mal eine Möglichkeit sein, nochmal mit ZRAM vielleicht da so ein bisschen was rauszukitzeln. Oder ich muss halt echt einfach weniger Tabs aufmachen.
Okay, das kann auch sein.
Ja, ja, aber schon so ein LibreOffice und so ein Thunderbird brauchen halt zusammen auch schon irgendwie ewig viel RAM und dann halt Chrome oder Chromium. Das sind halt bei mir echt die Fresser, die RAM-Fresser schlechthin. Da ist das, was irgendwie das KDE da noch so nebenbei sich genehmigt oder sonstige Programme, einfach nix. Also Chrome und Thunderbird sind da einfach meine Speicherfresser.
Ja, mein Pro-Tipp dann auch, einfach mal den Browser wechseln. Also Chromium ist ja dafür bekannt, für jeden Tab einen einzelnen Prozess aufzumachen. Wie wir jetzt gelernt haben aus der Sendung, benutzt ja jeder einzelne Prozess dann auch wieder virtuellen Speicher, der dann auch unendlich viel größer ist als das, was der Arbeitsspeicher in Wirklichkeit ist. Da lohnt es sich manchmal vielleicht dann doch auf den Firefox oder sowas umzustellen, der dann wirklich nur einen Prozess verwendet und mehrere Tabs dann innen drin hat. Der verwendet dann deutlich weniger Arbeitsspeicher, das kann ich jetzt schon sagen. Auch wenn man vielleicht hier und da ein paar Einschränkungen also es ist ja immer ein Kompromiss irgendwie, den man dann eingehen muss, aber es lohnt sich dann mal einen anderen Browser anzuschauen. Mein Pro-Tipp, und ich weiß, das ist für einige schmerzhaft, aber das, was ich wirklich, wo ich erstaunt war bei KDE 4 oder KDSC 4, Plasma 4, war, dass der Conqueror Also der Uralt-Browser im Grunde genommen fast gar nichts an Speicher frisst. Und ich habe das auf einem 1-Gigabyte-System, ich hatte mal ein 1-Gigabyte-System hier, was ich auch nicht aufrüsten ließ, dann als Hauptbrowser benutzt, weil das halt eben alles flüssig lief und ich auch mehrere Tabs aufmachen konnte und so weiter und so fort. Also das kann ich nur empfehlen für die Leute, die wirklich sehr wenig Arbeitsspeicher haben, sich einfach mal einen anderen Browser anschauen. Der ist nicht immer 100% kompatibel mit allem, was da im Web läuft, aber verbraucht dann deutlich weniger Speicher. Und der Ärger, den man dann hat, weil eine Webseite nicht richtig dargestellt wird, ist, glaube ich, deutlich geringer, als wenn man da 10 Minuten wartet, bis der Mauscursor sich wieder bewegt.
Ja, also ich hatte zu KDE 3.5 Zeiten war Conqueror tatsächlich mein Hauptbrowser. Bis er dann halt nicht mehr so richtig weiterentwickelt wurde. Und dann gab ja dann noch mit Reconk und so ein paar Nachfolgeprojekte, aber.
Ja, das ist das, was ich auch empfehlen würde. Also, wenn den Conqueror, dann meistens nicht im HTML-Modus, weil da läuft fast wirklich keine Webseite mehr so richtig gut, außer die KDE-eigenen Webseiten. Die sind da anscheinend für optimiert, sondern dann wirklich WebKit als Backend benutzen. Das ist ja das, was Reconk standardmäßig verwendet. Und das ist das, was man im Conqueror auch einstellen kann, was, glaube ich, bei vielen Distros, die den Conqueror ausliefern, auch die Standard-Browser-Engine wirklich ist. Da läuft also auch noch vieles. Also da kann man sich auch mal ein YouTube-Video oder sowas anschauen, ohne dass man da irgendwie eine User-ID, eine Browser-ID faken muss, um dann auf YouTube überhaupt draufkommen zu können. Ja, ja. Also die WebKit-Engine, das macht schon Sinn, die einzusetzen.
Gut, dann, ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Speichermanagement, so richtig. Wir sind ja jetzt so ein bisschen tief eingestiegen, aber nicht umfassend. Also man kann da sicher
noch. Also man kann da noch 4 oder 5 Stunden Vortrag drüber halten, aber ich glaube, das wäre einfach zu viel gewesen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur mal so ein Einstieg, um so einen Überblick über das Speichermanagement unter Linux zu geben, weil es ja nicht nur interessant ist eben für ganz normale Linux-Systeme, sondern auch für Android-Systeme. Und da werden vielleicht die ein oder anderen Leute mal verstehen, dass es vielleicht nicht so viel Sinn macht, jedes Mal in der Multitasking-Ansicht alle Anwendungen immer zu schließen, weil die dann irgendwann mal auch aus dem Speicher rausgeschrieben werden, sondern dass es vielleicht auch Sinn macht, für den Cache dann doch ein paar Programme im Hintergrund laufen zu lassen. Also sowas zum Beispiel als kleiner Tipp für Android-Leute. Macht es auch Sinn, so einen Einblick mal zu geben, wie das Speichermanagement in Linux so ungefähr funktioniert und was man so machen kann, wenn es nicht so gut läuft.
Also du sagst, die Apps lieber dann auflassen, damit sie, falls ich sie neu starten will, dann schneller wieder da sind.
Genau, weil es gibt ja wirklich Leute, die sich ärgern, dass dann die Apps zu langsam werden oder nach 3-4 Monaten ist mein Handy auf einmal lahm geworden oder sowas. Dann liegt es halt meistens daran, dass entweder zu viel im Cache drin ist, was dann halt dafür sorgt, dass das alles verschoben werden muss, bevor das Programm wirklich wieder geöffnet werden kann. Oder dass halt eben irgendwie das Programm geschlossen worden ist und dann wirklich wieder von einem internen Medium dann geladen werden muss, was dann unendlich viel länger dauert als vom Cache selber. Das ist also immer so eine schwierige Sache, das dann richtig rauszufinden. Aber mit den richtigen Tools und ein bisschen was Bash Magic kann man das ja jetzt machen und sehen, wird da was geswappt, wird da nichts geswappt, ist das jetzt im Cache drin, wie viel habe ich da jetzt im Cache, wie lange braucht es, um das Ganze runterzuschreiben. Und man kann natürlich auch die ganzen sysctl-Tweaks, die ich so angesprochen habe, natürlich auch auf Android benutzen und dort auch ausführen. Man braucht, glaube ich, Root-Zugriff darauf, ja. Auf dem System, damit man das auch wirklich durchführen kann. Ansonsten hat man, glaube ich, auf diese Low-Level-Kernel-Geschichten keinen Zugriff und keinen Einfluss.
Ja, das ist dann ja der Nachteil. Gut, so ein Handy ist halt dann doch, auch wenn es eigentlich ein vollwertiger Rechner ist, keiner, weil mal so ein bisschen Interface fehlt halt doch ringsrum.
Oder man kauft sich einfach das Richtige, also ein Jolla oder ein Ubuntu Phone, wo man halt direkt immer Root hat und dann auch einfach mal Sachen drauf rumhacken kann. Also.
Gut, aber wir reden nicht schon wieder über Jolla, sonst steigen uns die Leute aufs Dach, ich sag's dir. Okay, ja dann. Vielen Dank, Leszek, dass du uns das mal so erklärt hast. Ich hoffe, ihr da draußen habt das so einigermaßen verstanden. Also ich habe jetzt zumindest so ein paar Sachen mitgenommen. Also gerade das mit diesem D-Stat, dass ich mir das mal noch ein bisschen näher angucke und tatsächlich mal Zram aktivieren wird demnächst. Also das vielleicht schon mal ein paar tolle Tipps. Und ansonsten, wenn ihr demnächst mal wieder mit Top oder mit Free rumschaut, wie voll euer System ist, erinnert ihr euch vielleicht auch nochmal an die Sachen und wenn er natürlich ganz hart vorgehen will, schickt man den oben Killer los und lässt ihn einfach mal Sachen auffressen. Ist ja auch mal ganz lustig. Ich kann auch noch mal einen alten Tooltip raussuchen. Es gibt so ein Programm, der dir einfach Sachen killt, so einfach so, die PIDs abschießt, so nach dem Motto. Irgend so ein.
Also per Zufallszahlengenerator, ja, genau. Generiert der Pits und schießt dann was ab. Es ist schlecht, wenn der Zufallszahlengenerator immer 1 ausgibt, weil dann ist Init weg und dann ist alles kaputt.
Ja, ja, aber no risk, no fun.
Genau, das ist quasi russisch Roulette.
Ja, genau. Da muss ich nochmal raussuchen, wie das Ding hieß. Kann ich auch nochmal verlinken. Ganz lustig, wenn man wieder nicht weiß, was er machen soll mit seiner Shell. Schießt mal einfach bunt ein paar Programme ab, guckt mal, was passiert. Ja, vielleicht waren ja Sachen drunter, die man schon lange nicht mehr brauchte.
Vielleicht mal in der virtuellen Maschine ausführen und dann gucken, ob das Host-System abspielt.
Warum sollte das passieren?
Durch einen Fehler in der virtuellen Maschine. Also,
okay. sollte nicht passieren.
Sollte nicht passieren, aber no risk, no fun.
Ja, genau. Also mal alles ausprobieren, Leute. Gut, dann, ja, vielen Dank, Legic. Und ansonsten bis zum nächsten Monat. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
My surprise, you started walking my way. So very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid to love again, 'cause of what I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you. And the possibilities got you here with me.
Das war Jasmine Jordan mit Possibilities. Und wie immer natürlich war das freie Musik, die ihr euch einfach so kostenlos aus dem Internet laden könnt. Die Links findet ihr auf unserer Website oder auch hier in den Metadaten von diesem Podcast. Also wer da nachhören will oder mehr Lieder von diesem Künstler, von diesen Künstlern hören möchte, kann das gerne tun und ihr könnt die Lieder auch gerne tauschen, weitergeben und so weiter und so fort. Oder wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, YouTube-Videos macht, könnt ihr unter Umständen die da auch drunter legen. Die meisten sind unter dieser Creative Commons Lizenz und welche müsst ihr euch dann nochmal genau raussuchen. Ja, wenn ihr Vorschläge habt für Musik, könnt ihr den uns natürlich auch schicken an info@radiotux.de. Und dann hatten wir zumindest diese zwei Lieder hier in der Sendung. Ja, und dann noch eine etwas traurige Meldung. Wir wollten ja eigentlich nicht nochmal über Jolla reden, habe ich ja gerade noch gesagt. Aber nach dieser Aufnahme kam ja noch die etwas erschreckende Meldung, dass es dem Unternehmen des Selfish OS, also Jolla, gar nicht so gut geht. Dem fehlen, dem ist ein großer Investor abgesprungen. Es mussten jetzt mehrere Leute entlassen werden. Zurzeit sagen sie noch, die Entlassungen sind temporär, aber wenn da nicht ein Wunder passiert und sie weitere Investoren finden, könnte das kritisch ausgehen. Und ja, zurzeit stehen sie unter sowas wie dem Insolvenzrecht. Und wenn sie da nicht, wie gesagt, einen neuen Finanzplan vorlegen und weitere Leute, also weitere Geldgeber finden, dann kann es sein, dass die Tablets gar nie mehr ausgeliefert werden und die Entwicklung von Selfish OS natürlich auch nicht weitergeht. Und dann ist das natürlich sehr, sehr schade, weil ja, da haben wir so unsere Hoffnung reingesetzt, weil wie gesagt, es ist das zurzeit weitentwickelste System. Gut, Firefox OS gibt es natürlich auch noch, aber hat so ein bisschen einen anderen Fokus und es wäre extrem schade, wenn wenn da die Entwicklung nicht weitergehen würde, weil selbst wenn die Community das übernimmt, sind ja auch nicht alle Teile Open Source, vielleicht würde das dann vielleicht noch passieren, aber selbst wenn die Community die Entwicklung übernimmt, ist es natürlich immer wichtig, dass irgendeine Firma dahinter steht und da auch ein bisschen Geld reingibt, weil dann, ja, nur dann ist die Entwicklung wirklich sichergestellt. Klar, es gibt auch Projekte wie Debian, wo das alles ein bisschen anders funktioniert, aber die meisten Open-Source-Projekte leben ja auch davon, dass irgendjemand die ja, Geld in die Hand nimmt und die Entwickler bezahlt. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Vielleicht müssen wir doch im Dezember nochmal drüber reden. Wahrscheinlich spätestens dann im Januar oder so wird sich das Schicksal von Jolla entschieden haben. Ich hoffe mal, dass die Tablets kommen noch irgendwie und dass das alles noch was wird. Ich drücke jedenfalls ganz fest die Daumen. An dieser Sendung waren beteiligt Leszek und meiner einer. Im Dezember hoffen wir mal, dass wir wieder ein paar mehr Beiträge mit reinkriegen und vielleicht treffen Leszek und ich auch uns auf dem Chaos Communication Congress, falls ihr auch da seid und ihr so eine Art Hörertreffen wünscht, dann schreibt doch auch einfach mal in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail, dann können wir uns da gerne auch vor Ort treffen. Gut, dann sage ich oder ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß, backt nicht so viele Kekse, esst nicht so viele Kekse, ne? nicht, dass euch schlecht wird und wir hoffen mal, ein bisschen Schnee kommt noch runter. Bis bald. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.